Die DAO, das war damals das größte Crowdfunding ever mit 150 Millionen Dollar gemacht, was technisch gescheitert ist. Wir hatten nicht vorgehabt, eine zweite digitale Währung zu bauen. Bitcoin ist eine virtuelle Währung, die eine Blockchain braucht, um zu funktionieren. Ethereum ist eine Blockchain, die eine virtuelle Währung braucht, um zu funktionieren.
Herzlich willkommen, liebe Krypto-Nerds, zu einer neuen Ausgabe des Krypto-Nerds-Podcast. Ich freue mich total, dass ihr heute wieder dabei seid. Wir haben heute ein sehr, sehr großes und auch sehr spannendes Thema für euch dabei. Und auch, würde ich sagen, einen sehr, sehr spannenden Gast, der uns tiefe Einblicke in das Thema geben kann. Worum geht's heute? Das ist das Thema Tokenisierung. Tokenisierung ist ein Thema, was mehrere Billionen groß sein wird in den nächsten Jahren. Analysten haben prognostiziert, dass bis 2030 4 bis 5 Billionen US-Dollar an tokenisierten digitalen Wertpapieren ausgegeben werden könnte. Also das ist eine riesige Zahl. Und um euch heute ein bisschen besseren Einblick zu geben, ja, wie das Thema funktioniert, warum es das überhaupt gibt, habe ich mir heute den Christoph Jentsch eingeladen. Christoph ist Geschäftsführer und Gründer von Tokenized. Was Tokenized macht, das werden wir in Kürze besprechen. Sehr, sehr spannend, muss ich sagen, und auch sehr neu am deutschen Markt. Von daher bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, ja, sonst verpasst ihr da was. Und der Christoph ist schon sehr, sehr lange im Ökosystem aktiv. Christoph, ich sag hier an der Stelle hoffentlich nicht zu viel, aber du bist einer der wenigen Leute, die sehr, sehr früh in dem Ethereum-Netzwerk dabei waren, das proaktiv mitentwickelt haben und, soweit ich dich da richtig verstanden habe, gerne korrigiere mich, hast du sogar direkten Kontakt zu Vitalik Buterin gehabt. So, das ist ja für viele da draußen, ja, auch für viele Fans von Ethereum ist das ja so das Größte, ja. Insofern freue ich mich total, dass du heute hier dabei bist und sag doch vielleicht nochmal selbst in deinen eigenen Worten, wer du bist, was du machst und wie du überhaupt zum Thema Krypto gekommen bist.
Gerne. So, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, hier dabei zu sein. Wie bin ich zur Krypto gekommen? Ich selber bin erstmal eigentlich Physiker. Ich bin Familienmensch, habe eine große Familie. Bin ja ein kleines Städtchen mit weiter. Aber ich habe während meiner Doktorandenzeit mich für Computersimulation damit beschäftigt, auseinandergesetzt. Wir haben physikalische Simulationen gemacht auf Grafikkarten und dabei brauchte ich viele Grafikkarten. Als ich danach gesucht habe, bin ich auf sogenannte Krypto-Miner gestoßen oder Bitcoin-Miner, die haben damals noch mit Grafikkarten Bitcoins erzeugt. Und das ist eigentlich, wie ich das Thema reingekommen bin. Es war 2013 im Sommer gewesen, ein bisschen rumgespielt mit Bitcoin, fand es extrem spannend und als Doktorand hat man nebenbei noch ein bisschen Zeit für andere Dinge. Hab da so ziemlich alles gelesen, was man lesen konnte. Und damals war das noch möglich, alles zum Thema zu lesen. So viel gab es da noch nicht, 2013. Und bin dann so Ende 2013, so Anfang 2014, auf das Ethereum-Whitepaper von Vitalik Buterin gestoßen. Und das war für mich so der große Aha-Moment. Bitcoin war für mich schon mal eine dezentrale Gruppe von Leuten, die sich irgendwie organisieren. Und dieser dezentrale Konsensus, das ist das erste Mal digitales Geld. Total faszinierend. Aber jetzt der Gedanke, alles andere könnte nach demselben Prinzip ablaufen. Und Ethereum war dieses Smart Contract. Ich kann jetzt alles bauen und es hat dieselben Eigenschaften wie Bitcoin. Also dezentral, Konsensus, Ledger, alles, was man eben so hat bei Bitcoin. Und das war für mich, ja, mindblowing. So, ich habe mich dann entschieden, Sommer 2014 meinen Doktor zu pausieren, bis heute, ich bin kein Doktor, und der Ethereum Foundation beizutreten. Mhm. Ich habe dann Vollzeit zusammengearbeitet und war in regelmäßigen Austausch mit Vitalik Buterin. Wir waren eine kleine Gruppe, es waren so damals 20 Leute ungefähr. Ich habe direkt mit Gavin Wood zusammengearbeitet, der macht heute Polkadot. Und ich war der Chef-Tester. Also meine Aufgabe war gewesen, tausende von Tests zu schreiben, die das Ethereum-Protokoll beinhalten. Und wer die Tests durchläuft, schaut, ob seine Implementierung des Protokolls kompatibel damit ist. Heißt, ich konnte immer Vitalik und Gavin sagen, was sie falsch machen. Hat sehr viel Spaß gemacht. So, es war so diese Testaufgabe. Danach habe ich die DAO gemacht. Also ich bin dann ausgegangen, Ende 2015, es war nach anderthalb Jahren, habe die Firma Slockit gegründet, habe dann die DAO, das war damals das größte Crowdfunding ever, mit 150 Millionen Dollar gemacht, was technisch gescheitert ist. Wer lang genug dabei ist, kennt die Geschichte. Es gab dann ein Hardfork von Ethereum, heute gibt es Ethereum Classic und Ethereum. Inzwischen gibt es 3 Bücher, die dazu geschrieben sind, 2 Filme werden gerade dazu gemacht. Also da ist heute nicht das Hauptthema, aber es war eine extrem spannende Zeit, 2016, eine sehr extreme Zeit.
Ja.
Auch für mich persönlich natürlich. Danach war das Locket gemacht, 2019 verkauft und habe mich dann neuen Themen gewidmet und das ist eben jetzt vor allem Tokenized und dem Thema Tokenisierung.
Mhm. Okay, perfekt. Vielen, vielen Dank da für die Ausführung. Also Christoph ist, ich glaube, einer der wenigen Menschen, die sehr, sehr tief gerade auch in der technischen Entwicklung mit dabei sind und schon sehr, sehr lange im Ökosystem sind, umso mehr ja, freue ich mich total, dass du heute hier dabei bist. Das Thema Tokenisierung kursiert da draußen immer wieder. Riesige Zahlen werden damit in Verbindung gebracht, aber lass uns doch vielleicht mal einfach anfangen und mal runterbrechen. Was ist denn für dich überhaupt Tokenisierung?
Also ein Token ist ja technisch nichts weiter als eine Eintragung in der Datenbank, dass dir da was gehört. So. Aber ein Token verhält sich genauso wie eben ein Bitcoin oder ein Ether oder noch viele andere. Man kann ihn leicht transferieren. Man hält ihn in sein Wallet. Das ist, was ein Token technisch ist. Das Interessante ist eigentlich, was der Token repräsentiert. Und hier kann man einmal, die ersten Tokens sind ja unheimlich wichtig. Die hatten, ich nenne es mal einen intrinsischen Wert. Zum Beispiel Ether, weil Ether wird direkt benutzt, um Transaktionskosten zu zahlen. Da gibt's keine Derivate davon, oder gibt's schon, aber das ist nicht, was der Ether ist. Ether ist direkt der, ich zahle mit Ether, das ist das Asset. So, danach kommen 2016 eben die DAO. Die DAO, gab's den DAO-Token. Der DAO-Token hat direkt Wahlrecht und Mitbestimmung den Tokenholdern gegeben, um darum zu entscheiden, was mit dem Geld gemacht wird, der DAO drinsteckt. Also Treasury Management. Ein Smart Contract hält Geld und die Tokenholder entscheiden, was damit gemacht wird. Es gab keine Legal Entity oder irgendwas außen drumherum. Nachdem das Projekt vorbei war, kam die sogenannte ICO-Bubble. Das heißt, es gab tausende von Projekten, die alle einen Token gemacht haben, der irgendwas dargestellt hat. Und meist hat man sich das sehr verbogen, weil man versucht hat, dass der Token kein Wertpapier darstellen sollte, damit man es öffentlich anbieten kann und jeder das rein investieren kann, hat man oft Non-Profit-Stiftungen gemacht in der Schweiz oder woanders, um eigentlich For-Profit-Projekte zu machen, aber weil man nicht zwei Cap-Table haben wollte, einmal eben irgendeine AG oder GmbH mit Anteilseignern und nochmal einen Token, hat man eigentlich gesagt, Non-Profit, gibt's keinen Cap-Table und dann gibt's ein Projekt und der Token ist irgendwo gelinkt an den Wert dieses Produkts. Weil zum Beispiel nur, wenn man den Token hat, darf man das Produkt benutzen. Zum Beispiel. Es gibt nicht mehr als X. Und damit hat man also den Wert des Produktes irgendwie an den Wert des Tokens gekoppelt. Das war so die ICO-Phase, die war dann aber auch vorbei, so 2018, 19, als dann SEC und BaFin gesagt haben, geht nicht, das ist ein Wertpapier, dürft ihr nicht machen. Und die Bubble war vorbei. Und es sind Milliarden, also Wahnsinnssummen, die da investiert wurden. Beispiel EOS. EOS hat 4 Milliarden geraced damals. Wahnsinnige Summen. Dann gab es die Security-Token, die wirklich, die repräsentieren ein Wertpapier, wie zum Beispiel eine Aktie oder irgendwelche anderen Royalties, Dividenden, was auch immer. Sehr verschiedenste Konstrukte, die das repräsentieren. Bei der Konstruktion dieser Security-Token wurde einiges rechtlich falsch gemacht, meiner Meinung nach, dass man Probleme hat, dass man heute einen Anwalt fragt, ob das eine gute Idee ist. Dann gibt es ein paar Probleme, die alle nennen. Um mal eins zu benennen, wenn man eine Wertpapier weitergibt oder Security-Token, gibt man immer einen Investmentvertrag ein. Entweder explizit, richtig mit Unterschrift oder implizit, weil es einfach so ist, weil man das bekommen hat. Und da bitte Rechte und Pflichten mit übergehen. Und theoretisch könnte es eben passieren, dass der Token und das Recht irgendwann mal auseinanderklaffen, weil der Token wird weitergehandelt, aber es gibt keine rechtlich sauberen Investmentverträge, weil zum Beispiel meine 8-jährige Tochter das war oder weil ich nicht zurechnungsfähig gewesen bin oder was auch immer und diesen Vertrag nicht eingehen konnte. Und das sind solche Konflikte. Und inzwischen wissen wir aber, wie man das lösen kann. Können wir auch noch drauf ausgehen. Stichwort Auslobung, ohne da weiter drauf einzugehen. Haben wir das auch hinbekommen zu lösen. Und heute gibt es Tokens für fast alles. Ja, es gibt diese Tokens für Immobilien, es gibt Tokens, die Wertpapiere in Firmen darstellen. Es gibt NFTs, das ist eine andere Art der Tokens. Ja, was wir gerade besprochen haben, sind technisch nennt man es ERC20, bedeutet nichts anderes als, die sind ununterscheidbar. So wie eine Euro-Münze, eine andere Euro-Münze dasselbe sind, oder eine Aktie ist dieselbe wie die andere Aktie, alles gleich, du sagst nur, wie viel hast du davon, ist ein NFT, das steht für Non-Fungible Token, der ist unterscheidbar. Und es bedeutet, ein Token ist was anderes als der andere Token. Ähnlich wie Sammelkarten oder irgendwelche anderen einzigartigen Kunstwerke und so weiter. Und heute gibt es im Bereich Kunst einige NFTs, wo man ein digitales Kunstwerk über ein NFT den Besitz abbildet. Aber es gibt auch andere Dinge wie Eintrittskarten für ein Konzert oder was auch immer, die man über so einen Token abbilden kann. Das Schöne ist eben damit, man kann das digital direkt besitzen und man kann es leicht transferieren und weitergeben. und unabhängig von irgendeinem Dritten oder irgendeinem Provider dazwischen. So, das ist mal so ein Auszug aus der ganzen Token-Welt und Token-Geschichte, die es da draußen gibt. Also Tokenisierung ist ein super großer Begriff, der alles bedeuten kann. Muss ich immer im Detail angucken, um was geht's gerade eben. Aber im Endeffekt ist es immer digitalen Besitz abbilden über einen handelbaren oder transferierbaren Asset, eben ein Token.
Mhm, genau. Also haben wir jetzt wirklich einen sehr, sehr schnellen Ritt an der Stelle durch die Themen gemacht. Vielleicht nochmal, um auch unseren Hörern, die nicht immer ganz so tief schon in der Materie drinne sind, wir haben verschiedenste Themen jetzt hier durchgesprochen. Also einmal das Thema ICO ist den meisten vielleicht bekannt. Ja, das ist, steht für Initial Coin Offering. Das heißt, irgendwo gab es in einer gewissen Zeit, also wann war es, 2016, 17 so um den Dreh, da war es ja ein richtiger Hype in der Zeit. Da hat ja irgendwie jeder und alles Geld aus dem Nichts gedruckt, ja, mit Initial Coin Offerings. Das ist das, wofür ICO steht, ja. Das war eine sehr wilde Zeit. Ich glaube aber auch einfach eine sehr unreife Zeit des Marktes, ja, oder auch der Investoren, weil man fast in alles Geld reingegeben hat, ja, und sehr, sehr hohe Risiken eingegangen ist. Jetzt ist es so grundsätzlich, Tokenisierung, beziehungsweise von wo kommen wir eigentlich? Wir hatten Bitcoin, mit dem alles gestartet ist, ja. Und ich glaube, Vitalik war ja auch Teil der Bitcoin-Community zum Start, ja, und hat dann gesagt, okay, aber es muss doch noch mehr Möglichkeiten geben, ja, das Ganze nutzbar zu machen. Und daraus heraus ist ja letzten Endes dann Ethereum entstanden, dann auch mit dem Entwicklerstandard ERC20 für Smart Contracts, um daraus wirklich auch Real-Life-Anwendungen beziehungsweise echte Use-Cases auf die Chain zu bringen, beziehungsweise ja, jetzt ein Token ist nichts anderes als ein Anteil an etwas. So. Und wie der ausgestaltet ist, ja, das kommt dann immer drauf an, was für eine Art von Token es gibt. So, ja, also das ist so mal die historische Einordnung. Und Ethereum hat dort da seinen ganz eigenen Weg gewählt. Wie du schon gesagt hast, am Anfang war Ether selbst einfach nur dafür da, um letzten Endes als Wert wie Bitcoin gehandelt zu werden. Aber die Idee dahinter war viel weiter, ja, sondern also insofern, dass man dort gesagt hat, okay, da muss es noch mehr geben. Wir müssen Menschen irgendwie an gewissen Themen teilhaben lassen. Und da ging das alles so ein Stück weit los. Würdest du das so mit unterschreiben?
Ja, aber die Narrative war ein bisschen anders damals. Das war, heute denkt man immer an Ether von irgendwie virtuelles Geld und Ultrasound Money oder irgendetwas. Das war nicht die Story von damals. Damals war, also muss überlegen, die Leute, die Ether gebaut haben, auch ich, wir waren alles Bitcoiner davor. Wir haben alle, ich will sagen, wir waren keine Bitcoin-Maximalisten, wie man es heute so schön sagt. Dass die jetzt sagen, Bitcoin ist anderes. Nein, wir kamen aus der technischen Seite von Bitcoin. Das hat uns technisch begeistert. Und wir hatten nicht vorgehabt, eine zweite digitale Währung zu bauen. Es war auch nicht der Plan, ein Konkurrenzprodukt zum Bitcoin zu bauen, sondern Ethereum war eine Plattform für dezentrale Applikationen. Kurz DApps. Also D-Apps. Genau. So. Das war das Ziel. Heißt, es war damals auch noch mehr als die Ethereum-Blockchain. Es würde jetzt noch tief in die Ethereum-Foundation-Geschichte reingehen. Denn damals noch Swarm und Whisper, das war für dezentrales Messaging, dezentrale Data Storage und dann für den Konsens oder für die Smart Contract, dafür gab es die Public Ethereum-Chain. Und der Gedanke war, man braucht Ether, um die Gaskosten zu bezahlen. Gaskosten, die Transaktionskosten, um irgendwas zu machen auf der Blockchain. Quasi für Computing bezahlen, für Speicher bezahlen und so weiter. Es gibt einen Satz, der gefällt mir sehr gut. Der heißt, Bitcoin ist eine virtuelle Währung, die eine Blockchain braucht, um zu funktionieren. Ethereum ist eine Blockchain, die eine virtuelle Währung braucht, um zu funktionieren. Das heißt, Bitcoin ist in erster Linie war das Problem. Wir wollen digitales Geld, unabhängig von Zentralbanken und so weiter. Und technisch die beste Lösung dafür war eine Blockchain. Und die wurde umgesetzt. Aber die Blockchain-Technologie stand nie im Mittelpunkt oder da noch mehr mit draus zu machen. Bei Ethereum wiederum stand nicht im Mittelpunkt, eine Währung zu bauen, sondern eine Plattform, wo die Technologie im Mittelpunkt steht und wo man Applikationen bauen kann, dieselben Eigenschaften, die Bitcoin hat. Censorship resistant, dezentral, für immer laufen, unabhängig von irgendwelchen Servern oder Intermediären und so weiter. Das war das Ziel. Später hat man dann die Narrative stärker gepusht oder auch von der Community, dass Ether dann auch Eigenschaften von Geld hat und dass es irgendwann auch mal deflationär sein könnte und. Und dann wurde die Geschichte dann auch, der Preis von Ether war dann irgendwann mal absurd hoch. Das ist einfach später passiert. Aber am Anfang war das nicht die Zielsetzung und die Narrative.
Okay, Und wo würdest du jetzt tatsächlich sagen, in der Historie gesehen, wie hat sich das für dich weiterentwickelt? War das so absehbar, dass es jetzt in die Richtung geht, ja, wo wir jetzt stehen? Oder sagst du, hey, das ist total wild, hätte man damals gar nicht sehen können? Also, wie ist so deine Einschätzung als jemand, der sehr tief in dem Thema drinne war, da mitentwickelt hat und wo ihr eigentlich gestartet seid und wo es jetzt rausgelaufen ist?
Also niemand konnte das so vorhersehen, aber wenn man das Ethereum White Paper liest, das sollte jeder mal getan haben, also Bitcoin White Paper und Ethereum White Paper sind so Must-Have-Reads für alle. Fast alles hat Vitalik quasi vorhergesehen. Also dezentrales Namenregister, heute ENS, die ganze Tokenisierungsgeschichte, die war von Anfang an drin, dass Tokens ein wahnsinnig wichtiges Feature sein werden von Ethereum. Das Einzige, was nicht drin steht, sind NFTs. Die hat er nicht kommen sehen. Also diese ganze Kunstszene, die mir dazugekommen ist, die war völlig unvorhergesehen. Aber so ja. DeFi, Decentralized Finance, war klar, dass das Ethereum dafür gemacht wurde. Ob das mal so, dass es hier so erfolgreich war, ich meine, das war, was wir gehofft haben, aber das ist auch wirklich passiert, war verschiedenste Erwartungen. Also ich würde sagen, es hat alle unsere Erwartungen übertroffen, von der, was damit passiert ist. Untertroffen vielleicht ein bisschen, was die Skalierbarkeit angeht. Wir hatten damals schon viele Ideen zur Skalierbarkeit. Auch Proof of Stake war damals schon ganz am Anfang die Idee. Es hat viel länger gebraucht, bis Proof of Stake kam. Es hat viel länger gebraucht. Auch Skalierbarkeit jetzt über die Rollups. Die waren auch, hat viel länger gebraucht, alles. Aber das ist okay. Aber alles in allem ist es schon sehr stark in die Richtung gegangen, die wir uns gehofft und erwünscht haben. Der Clash mit Regulatoren und dem Staat und anderen Systemen war, oder dem Bankensystem, der war abzusehen. Und ich würde sagen, aktuell, er verläuft immer noch hinreichend gut. Also ich will damit sagen, wir hätten ausgehen können, als komplett verboten, weil die Hoheit des Staates hier irgendwo angegriffen wird. Wenn man das in Europa anschaut, mit der ganzen MiCA-Regulierung, wir haben eine Einordnung, nicht immer, wie sie uns gefällt. Ja, die meisten von uns mögen kein KYC und AML, also Geldwäsche. Natürlich wollen wir keine Geldwäsche, aber wir möchten auch nicht diese unsere Privatsphäre immer aufgeben müssen. Das ist immer so ein Konflikt. Sicherheit versus Freiheit. Und die meisten, die aus der Bitcoin-Ethereum-Welt kommen, stehen mehr auf der Seite von Freiheit und sind in Kauf dafür, etwas Sicherheit aufzugeben. Und das ist natürlich immer so ein dauerhafter Konflikt, aber trotzdem, es hat seinen Platz in der Gesellschaft gefunden und die Technologie findet auch langsam den Platz in solchen Themen wie Tokenisierung von Anteilen und anderen Dingen. Es kommt stetig, aber sicher.
Ja, es ist tatsächlich aber auch immer so ein bisschen das, auf der einen Seite möchte man, dass eine größere Zielgruppe Zugriff darauf bekommt, damit das ganze Thema wächst, damit das Ökosystem wächst. Auf der anderen Seite, ja, hat man dann aber vielleicht so das Thema, dass man sagt so, okay, wir sind jetzt aber diejenigen, die das Ganze geschaffen haben und das Thema letzten Endes soll ja doch auch so ursprünglich bleiben wie die Schönheit dieser Idee, die es ursprünglich mal war. Und ich glaube, da gehen die Wege halt echt krass auseinander teilweise. Da bilden sich auch verschiedenste Lager. Ich glaube aber, es ist gut, wo wir jetzt sind, weil es ist in der breiten Masse angekommen. Und der nächste Schritt ist jetzt, die nächsten 2, 3, 4, 5, 10 Millionen Menschen da sauber onzuboarden. So, und da
wobei ist natürlich ich hier kurz einhaken muss, ja, tut mir leid, aber das Gute ist ja, wir haben ein permissionless Ökosystem gebaut. Das heißt, uns war von Anfang an klar, jeder kann damit machen, was er oder sie will. Und ich finde, heute das Ökosystem ist die ursprüngliche Vision, sowie ganz andere Geschichten, alle parallel existent. Und das ist völlig okay. Also es gibt die Cyberpunks, die Hardcore-Privacy und das alles leben. Und das können die auch alles leben, weil sie haben nun mal alles permissionless. Die können ihre dezentralen Exchanges nutzen und non-custodial Wallets. Und es funktioniert alles einwandfrei. Das heißt, diese ursprüngliche Vision ist voll am Leben. Parallel hat sich noch die Bankenwelt und die Finanzwelt draufgestürzt. Sie nutzt das in einer sehr auf eine sehr andere Art und Weise und das ist völlig okay. Dürfen sie machen. Ja. Das ist permissionless Ökosystem. Und es kommt auf einmal noch die Kunstszene dazu, die hat keiner irgendwie auf dem Schirm gehabt. Und jetzt ist das eben jetzt für NFTs. Okay, völlig in Ordnung. Das ist ein bisschen wie das Internet. Das Internet kann eben für alles, das war damals, die Gründer des Internets haben kein YouTube vorhergesehen und vielleicht nicht in der Form oder irgendwelchen E-Commerce oder Amazon und Facebook. Das sind aber, allen war klar, jeder kann damit alles Mögliche machen. Wir schaffen hier ein Werkzeug, was für so viel eingesetzt werden kann.
Ja. Ja. Total, ne, du hast recht. Also es ist eine Art Koexistenz, ja, und jeder kann sich so das Best-of für sich raussuchen. Und ich glaube jetzt für die breite Masse, um da den Zugang zu bekommen, ist es ja auch weniger techy geworden. Wir haben einfache UX in den Anwendungen, ja, damit einfach mehr Menschen, die vielleicht nicht so ein hohes technisches Verständnis haben wie die Leute, die da schon sehr lange dran sind oder da ist einfach den Zugang hatten, weil es vorher ohne technisches Verständnis gar nicht anders möglich ist. Ich meine, da haben wir uns ja schon wahnsinnig nach vorne, also der eine kann es so sehen, der nächste so, aber ich würde mal sagen, um für die breite Masse zugänglich zu machen, haben wir uns wahnsinnig nach vorne entwickelt, ja, was die Zugänglichkeit und vielleicht dann auch die Sicherheit für einen Standard-Investoren angeht und vielleicht nicht jemanden, der Krypto jeden Tag lebt und atmet und vielleicht auch noch das technische Verständnis dazu hat. Das war eher so das, was ich damit meinte. Aber du hast recht, es gibt verschiedene Bubbles, die so koexistieren und jeder nimmt sich halt aus einfach aus dem System das, was für ihn am besten funktioniert. Und wie du schon sagst, ist permissionless. Jeder hat Zugriff drauf und macht dann halt das draus, was er am schönsten als Umsetzung dafür findet. Also finde ich richtig. Ja, total guter Punkt. Um da nochmal so ein Stück weit drauf zu gehen, vielleicht um nochmal die verschiedenen Arten von Token ein Stück weit besser zu erklären, weil da sind wir auch so ein bisschen drüber gerusht. Was für Arten von Token, wenn wir jetzt über Tokenisierung sprechen, was für Arten von Token gibt es, um es einfach nochmal die Übersicht für unsere Hörerinnen und Hörer zu bringen?
Also man kann einmal technisch unterscheiden zwischen NFTs, die einzigartig sind, wie Kunstwerke, Sammelkarten und Co. Und wir nennen es eben die Nicht-NFTs oder technisch den ERC-20-Tokens, wo alle Tokens gleich sind, gut geeignet für Aktien, für Geld und so weiter. Das sind erstmal technisch die zwei Unterscheidungen. Denn die nächste Ebene ist ein bisschen eine aufsichtsrechtliche Geschichte, ist im Utility-Token oder Security-Token. Utility-Token heißt, der Token ist sowas wie ein Gutschein, ist ein Produkt selbst, ist ein Mehrwert, eine Utility, die bietet dir irgendwas, damit kannst du irgendwas tun. Du kaufst quasi hier kein Wertpapier, wo du versuchst, irgendwo rein zu investieren, sondern du kaufst es, weil du es nutzen willst für irgendetwas.
Und das, genau, das, also man bekommt gewisse Rechte wie Stimmrechte oder Bezugsrechte, ja, also dass man dort einen gewissen Benefit hat.
Ja, aber die riechen schon stark nach Security-Token. So, das ist dann diese Abgrenzung 2. Ne? Das eine ist wirklich Utility, ich nutze es, um ein Produkt zu nutzen, oder der Token ist das Produkt. Und Security-Token, die geben dir oft eben Stimmrechte, Dividenden und alles wirtschaftliche Berechtigung an dem Projekt. Das ist tatsächlich, man kauft einen Security-Token, um ein Investment zu tätigen. Aber ich glaube, dass es mehr werden wird. Und das ist erstmal ganz unterschiedlich, wenn man die ausgibt, was welche Regeln man dabei beachten muss. Wenn man öffentliche Angebote macht, gibt es eben in Deutschland dabei Regeln, Wertpapierinformationsblatt, Beschränkungen, wie viel investiert werden kann und Informationspflichten und, und. Also es ist einfach anders, rechtlich anders gehandhabt. Das sind eigentlich so die wichtigsten Unterscheidungen.
Okay. Also es gibt dann letzten Endes einmal das Thema NFTs. Klassisch, sie sind nicht tauschbar und sie sind einzigartig. Und auf der anderen Seite Token, die man in gewissen verschiedenen Ausprägungen dann nutzen kann. Entweder als eine Art Währung, ja, oder man hat gewisse Rechte, die dort dementsprechend dran gebunden sind. Das sind eigentlich so die klassischen Unterscheidungen da an der Stelle. Okay, genau. Perfekt, verstanden. Und welches Problem aus deiner Sicht löst denn jetzt so das Thema Tokenisierung da am Ende?
Wir machen vielleicht noch konkreter, tokenized. Also Tokenisierung ist ja irgendein Wertasset, was auch immer, zu repräsentieren in einem Token, damit er digital übertragbar ist, ich ihn digital besitzen kann und eindeutig klar ist, wer wann der Besitzer war. So, das ist, was die Blockchain hier bringt, was Tokenisierung bringt. Und wofür ist es extrem gut geeignet? Natürlich Anteile an Firmen. Da willst du genau wissen, wem was gehört. Du willst wissen, wann er was übertragen wurde, und du möchtest überhaupt die Fähigkeit haben, es einfach zu übertragen, ohne jetzt irgendwie mit Koffern, mit Papieraktien durch die Gegend zu laufen, ja, oder andere Dinge zu tun. Und hierfür hat Tokenized eine Lösung für die deutsche GmbH gebaut. Ganz konkret deutsche GmbH, und wir wollen zwar gerne auch noch andere europäische Länder auf der Roadmap drauf, aber muss eben mit einem Fall ganz spitz anfangen. Denn die deutsche Aktiengesellschaft, die hat ja eben schon die Aktie, die übrigens auch bald als Token verfügbar sein wird. Die Kryptoaktie wird auf jeden Fall kommen, dafür gibt es Gesetze, das EWPG, und auch das neue Zukunftsfinanzierungsgesetz hat das nochmal klar gemacht, Kryptoaktie kommt. GmbHs wiederum haben ihre Anteile im Handelsregister, und da ist überhaupt nichts mit Digitalisierung. Nur Notare dürfen da reinschreiben, also beauftragen, dass da eingeschrieben wird, und es ist äußerst schwierig für eine GmbH, mal so ein Crowd-Investing zu machen zum Beispiel, wo viele Kleinanleger investieren können und tatsächlich eine Beteiligung am Unternehmen bekommen. Und für diesen, aber auch selbst Mitarbeiterbeteiligung oder private Investments. Und für diese Fälle haben wir den GmbH-Token gebaut. Der GmbH-Token ist technisch ein ERC-20-Token, wie wir ihn vor uns besprochen haben. Aufsichtsrechtlich ein Security-Token, weil es ein Wertpapier ist. Und welche Rechte gibt er den Tokenholder? dieselben wirtschaftlichen Rechte wie ein Gesellschafter hat, bei GmbH. Das heißt, Dividendenauszahlungen, Exit-Erlöse, Liquidationserlöse und so weiter. All das hat eben auch der Tokenholder. Und ein Token entspricht wirtschaftlich einem Geschäftsanteil. Das ist kurz zusammengefasst, was dieser Token ist. Wir haben dafür gesorgt, dass, vorhin schon mal angesprochen mit der Auslobung, dass das Recht ganz hart verbunden ist mit diesen Token, dass sie nicht voneinander trennbar sind. Also wie, egal wie du diesen Token bekommen hast, du hast am Ende dieses wirtschaftliche Recht, bist gleich, wirtschaftlich gleichberechtigt mit den Gesellschaftern. Und was kann man damit machen? Private Investments, Familie, Freunde, Business Angels, Kleinanleger, große VCs, deine Community, deine Kunden, die kannst du alle ganz leicht digital investieren lassen. Wenn du ein öffentliches Angebot machst und die erforderlichen Regeln dafür hältst und wir bei Tokenized helfen dir, quasi die regulatorischen Dinge alle einzuhalten, um auch ein öffentliches Angebot zu machen. Wir machen Angemessenheitsprüfungen, Identifizierung von den Investoren. Wir gucken, dass sie nicht auf Sanktionslisten draufstehen. Wir haben über ein Haftungsdach, sind wir gebundene Vermittler, also mit Anlagevermittlungslizenz. Und all diese Dinge können wir dann anbieten, damit du rechtlich sauber als GmbH Mitarbeiterbeteiligung, private, aber vor allem eben auch die öffentlichen Angebote machen kannst. Bis zu 8 Millionen pro Jahr. Das ist mit einem sogenannten Wertpapierinformationsblatt. Da habe ich ganz viele Informationen einfach reingehauen. Aber letztendlich ist es Fundraising as it's supposed to be, komplett digital in Form eines Tokens, der wirtschaftlichen GmbH-Anteil darstellt.
Okay. Also um das nochmal rauszuzoomen so ein Stück weit, das heißt, welches Problem löst es am Ende, das Thema Tokenisierung? Das heißt, wir haben eine einfachere Art und Weise als Unternehmung, mir Geld am Kapitalmarkt beziehungsweise sogar am Privatinvestorenmarkt zu organisieren. Und auf der anderen Seite bekomme ich vielleicht als normaler Kapitalanleger, der jetzt keine hunderttausende Euros zur Verfügung hat, die Möglichkeit, in kleineren Anteilen trotzdem an solchen Investments mit teilzunehmen, richtig?
Genau, richtig. Man kann 100 Euro von mir aus investieren. Ja. In den Startup. Und wir machen das digital natürlich, da bekommen wir den Token dafür und kein Notargang nötig. Alles ist voll automatisiert über unsere Website oder Web-App. Das ist eben alles möglich jetzt.
Mhm. Und jetzt würde man wahrscheinlich sagen, okay, da gibt's doch aber schon Plattformen für, wo ich in kleineren Anteilen mich beteiligen kann an irgendwelchen Fundraising-Themen. Wo ist da der Unterschied?
Dass man eben einen Token bekommt, der tatsächlich zweitmarktfähig ist. Wenn ich in anderen GmbH-Beteiligungen, sind oft Kredite mit Zinsen zum Beispiel, Wandeldarlehen und was es sich alles gibt, aber die sind alle nicht miteinander tauschbar. Das ist halt, muss warten, bis die Fälligkeit ist, dann riechst du eventuell, wenn du Glück hast, dein Geld zurück. Aber okay. Was halt das Tolle ist, der Token ist wirtschaftlich ähnlich wie eine Aktie. Und jemanden so beteiligen zu lassen, aber an einer GmbH, das ist das Besondere. Ich kann eben dieses Crowdfunding auch kontinuierlich machen. Ich spreche gerne von Continuous Fundraising. Nicht diskret in Runden, Seed-Runde, A, B, C, D und so weiter, sondern ich habe dauerhaft ein Angebot offen. Bei der Bewertung nehme ich aktuell so viel Geld auf. Jeder kann eine große oder kleine Summe reinstecken. Wenn ich genug habe, kann ich es pausieren oder ich kann meine Bewertung erhöhen, dass ich für mehr Geld meine Anteile verkaufe. Und ich kann, je nachdem nach Bedarf, wie ich Geld brauche, bei der Bewertung, die ich aktuell habe und so weiter. Ich kann kontinuierlich fundraisen und alle Stakeholder, das heißt die Gesellschafter, wenn sie wollen, die Investoren, die Mitarbeiter, die Kleinanleger, die Community, die Kunden, all die mitmachen, haben dasselbe Asset. Und das können sie dann später auf dem Zweitmarkt, wenn sie wollen, handeln. Und das ist einzigartig für eine GmbH.
Okay, das heißt, ich letzten Endes als Anleger hätte dann an der Stelle die Möglichkeit, auf dem Zweitmarkt den Anteil jederzeit auch wieder zu veräußern, zu verkaufen, insofern die Liquidität dafür da ist.
Genau.
Und das ist halt bei einer direkten Beteiligung in eine Kapitalgesellschaft natürlich komplexer, aufwendiger, auch mit mehr Kosten dann dementsprechend verbunden. Und das ist das, wo ihr sagt, okay, das haben wir jetzt hinbekommen, dass wir Beteiligung einfacher, digitaler machen und auch handelbarer machen, um sowohl den Anlegern als auch den Investoren die Möglichkeit zu geben, dort zu jeder Zeit zu investieren, aber auch wieder rauszugehen zu gewissen Konditionen.
Korrekt.
Okay. Das heißt, das ist ja letzten Endes so, Christoph, das gibt es so am Markt noch nicht. Und auch in Deutschland ist das natürlich könnte ich mir vorstellen, rechtlich dickes Brett, was ihr da gebohrt habt. Kannst du da mal vielleicht so ein bisschen so aus eurer Praxis erzählen? Was waren da so die größten Herausforderungen oder Fallstricke?
Ja, sehr gerne. Also es war tatsächlich, letzte anderthalb Jahre habe ich mehr mit Anwälten geredet als mit Programmierern, was für mich ganz anders ist. Also es war eine spannende Zeit. Auf jeden Fall viel gelernt. Wir hatten super gute Anwälte gehabt, Anwaltskanzleien, die uns da begleitet haben. Und wir haben ja auch keine Kosten und Mühe gespart, um das wirklich ordentlich zu machen. Also angefangen war der Auftrag, ich möchte, dass ihr einen Token, wir machen technisch durch den Token, das hat der Inhaber des Tokens wirtschaftlich glaubt, so gleichgestellt wie möglich bei einer Gesellschaft ist. Grob die Antwort ist, wir dürfen ihnen keine Mitbestimmung geben, das haben nur die Gesellschafter, aber wir können ihnen alle wirtschaftlichen Rechte geben. Und das haben wir gemacht mit einem sogenannten Genussrecht. So, das so nennen das Anwälte, wo eben Dividenden, Liquidationserlöse, Exitbeteiligung drin ist, sowie auch ein Informationsrecht, die können Tokenholder da aber auch den Jahresabschluss einsehen und, so sage ich, das kommt ein bisschen die komplexen Sachen rein, die Put-Option, den Token zurückzugeben und einen echten Anteil zu bekommen. Ich wollte eigentlich so ein ganz hartes Wandelrecht, was besagt, jederzeit der Tokenholder gibt seinen Token und kann einen Anteil dafür bekommen. Das war so ein Problem, die meisten Anwälte, und wir haben auch mit mehreren Notaren gesprochen, waren der Meinung, kann man so machen, kein Problem. Es gab einen Notar, der war der Meinung, kann man nicht so machen, weil das ist ein Bezugsrecht auf den GmbH-Anteil, das bedeutet, dass jeder Tokenübertragung beim Notar beurteilt werden müsste. Was natürlich das ausgewiesen wäre. Das geht gar nicht.
Ja,
so.
Ja.
Und obwohl auch viele uns zugestimmt haben, wenn wir vor Gericht gegangen wären, hätten wir wahrscheinlich recht bekommen, aber wir wollten das Risiko gar nicht erst eingehen. Wir wollten nicht, dass unsere Kunden irgendwann mal zum Notar gehen, der Notar sagt, das mache ich nicht, weil hier gibt es eine Beurkundungspflicht. Und deshalb haben wir das ein bisschen umgestaltet, bis auch der Letzte gesagt hat, so gibt es keinerlei Zweifel mehr, dass keine Beurkundungspflicht da ist. Und die Umgestaltung ist wirtschaftlich ähnlich, aber rechtlich doch anders. Und zwar hat der Tokenholder die Möglichkeit, seinen Token zurückzugeben und kann dafür, hat er den Kauf, also den aktuellen Wert des Tokens muss er zurückbekommen. Aber die GmbH entscheidet wie. Und es gibt drei Optionen, wie die GmbH das machen kann. Entweder die GmbH gibt ihnen Geld, so Euros, zum aktuellen Wert des Tokens. Dafür muss es natürlich eine Firmenbewertung geben. So, und das ist eine Variante. Aber in den meisten Fällen ist das nicht die Variante, die bevorzugt ist, weil die GmbH hat das Geld gar nicht da. Ja. Variante 2 ist, sie bietet ihnen GmbH-Anteile an, wo der Tokenholder nicht verpflichtet ist, aber das Recht hat, es anzunehmen. Das ist der Normalfall. Das ist diese Wandlung von Token in GmbH-Anteile. Und Option 3, die GmbH entscheidet sich innerhalb der nächsten Monate zu einer AG umzufirmieren, von GmbH zu AG zu werden, und dann bekommt der Tokenholder entsprechende Aktien. Und Aktien müssen auch nicht beurkundet werden beim Notar. So, und weil diese drei Optionen bestehen, gibt es keine Beurkundungspflicht. Erst dann, wenn der die GmbH sowie der Tokenholder entscheiden, das über GmbH-Anteil zu machen, dann müssen sie natürlich zum Notar. Aber zumindest, das war was, haben wir uns ziemlich lange mit beschäftigt, dass wir auf keinen Fall irgendwo in irgendwelche Beurkundungspflichten reinkommen. Ein zweites Thema, das habe ich vorhin ganz kurz angesprochen, aber es ist auch extremst wichtig. Wenn normalerweise ein Investment getätigt wird, gibt es einen Investmentvertrag. Und da gibt es diese Kette von Investmentverträgen. Das heißt, wenn der Investor verkauft an einen anderen Investor, A an B, B, C, D, E, F, G, H und so weiter. Mhm. Und es gibt eine riesen Liste von ehemaligen Tokenholdern. Und wenn ich jetzt als Investor Z das kaufe, müsste ich theoretisch überprüfen, dass jede Übertragung rechtlich auch ein Investmentvertrag dazu da ist und der rechtlich sauber ist. Das heißt, derjenige hatte eine Vollmacht gehabt oder der hatte war zurechnungsfähig, es waren keine Kinder, die das gemacht haben und so weiter. Und das ist praktisch irgendwann mal unmöglich. Also stell dir vor, du bekommst jetzt irgendein NFT und müsstest nachweisen, dass die gesamte Geschichte von dem Ding, jede Übertragung sauber funktioniert hat. Das ist einfach, geht nicht.
Und rechtlich sauber.
Rechtlich
ja.
sauber.
Nachvollziehbar auf der Blockchain ist ja da.
Das ist easy. Also das Technische ist easy, aber das Rechtliche ist schwierig.
Ja.
Und deshalb nutzen wir jetzt etwas, das nennt sich Auslobung. Das ist ganz simpel, klingt nur kompliziert. Und zwar, statt dass du das Recht basierend auf einen Vertragsabschluss hast, bekommst du das Recht von der GmbH direkt, basierend auf einer Handlung, die du nur tätigen kannst, wenn du den Token hast. Also Auslobung heißt nichts anderes als, ich verspreche öffentlich, dass ich eine bestimmte Handlung belohne, wie zum Beispiel Finderlohn, wenn ich mein Portemonnaie verloren habe. Oder wer dieses mathematische Rätsel löst, bekommt 1 Million Euro. So. Und ich kann das öffentlich ausloben, und das ist damit rechtlich verbindlich, wenn jemand dann diese Handlung tätigt, oder findet mein Portemonnaie, er löst dieses Rätsel, was auch immer, muss ich ihm die Belohnung geben. So, und das machen wir jetzt hier auch. Die GmbH lobt öffentlich aus, dass wer auch immer Folgendes tut. Entweder den Token hält und eine bestimmte Funktion aufruft, ein Smart Contract, also diese Dividenden bekommt, bekommt Dividenden. Wer auch immer den Token zurückschickt an die Firma, der hat diese Put-Option, dass er eben Anteile bekommen kann. Aber all diese finanziellen Vorteile oder wirtschaftlichen Rechte eines Gesellschafters bekomme ich aufgrund einer Handlung, die ich nur tätigen kann, wenn ich einen Token habe. Ja. Als Belohnung quasi. Und damit ist es völlig egal, wie ich den Token bekommen habe. Verträge spielen dann auch keine Rolle. Ich muss nicht mal was unterzeichnen. Also es wird auch alles so schön einfach dadurch. Und das war so ein bisschen ein wichtiger Schlüssel, damit wir diesen Token rechtlich sauber hinkriegen und das Recht mit dem Token ganz hart verknüpft ist und nicht gelöst werden kann. Also das waren so ein paar Feinheiten, die wir durchgearbeitet haben die letzten Jahre, die finden sich letztlich alles in den ganzen Verträgen wieder. Ja, es ist ein kleiner Stapel von Papier, diese Verträge, aber letztendlich sind die gut durchgearbeitet. Man kann die für die Serie A, B, C, D nutzen, wenn man das möchte, wenn man in Serien denkt oder kontinuierlich Fundraising macht. Bis zum Exit funktioniert dieses Vertragswerk. Für Mitarbeiter sowie für Investoren. Das heißt, wir haben damit jetzt eine sehr, sehr solide Grundlage geschaffen, um diesen digitalen GmbH-Druck abbilden zu können.
Ja. Okay, verstehe. Weil ich finde immer tatsächlich draußen in den Medien oder auch in vielen Gruppen, unter anderem auch bei uns, wird immer über diese riesigen Möglichkeiten, die manche Projekte mit sich bringen, ja, dann wird gesagt, ja, die bauen eine eigene Plattform und Technologie und dann kann damit tokenisiert werden. Und am Ende des Tages machen sie ja Multimilliarden an Potenzial, die da möglich sind. Und stellt euch mal vor, ja, also diese ganzen Halbversprechungen, die da im Raum sind, denke ich immer so, ja, okay, aber das ist so, da sind sie noch nicht, die Technologie ist nicht da, wie sieht's mit der Regulatorik aus, welche Zielmärkte haben die, ja, also da sind so viele Komponenten dran, die erstmal geschafft werden müssen, um dahin zu kommen. Und es wird auch immer gleich von den, die schießen alle gleich nicht zum Mond, sondern zum Mars, ja, und deswegen fand ich es super, super spannend, dass man einfach mal sagt, okay, Hands-on-Tokenisierung, wo geht das, wo gibt's einen rechtlichen Rahmen, und da fand ich es halt super, super spannend, einfach mal zu sagen, nicht nur, Leute, was gibt's? Ja, da ist ein Riesenpotenzial, weltweit, brauchen wir gar nicht drüber reden, haben verschiedene Analysten von sehr großen Beratungshäusern oder auch anderen großen Investmentfirmen schon gemacht, diese Predictions, dass sie sagen, okay, dieser Markt kann sich in diese Multimilliarden Richtung entwickeln, ja, weil stellen wir uns mal vor, die E-Aktie oder Krypto-Aktie kommt, ja, was für Werte dann auf einmal Richtung Krypto verschoben werden und was dann da auf einmal für ein Volumen drüber läuft, ja. Also von daher, das ist schon total nachvollziehbar und auch vorstellbar, dass wir in diese Größenordnung kommen. Ich finde aber immer wieder die Thematik schwer greifbar für die breite Masse. Wie geht das denn eigentlich? Ja, und welche Projekte gibt es da jetzt schon? Und deswegen finde ich dieses Beispiel anhand von der GmbH, der guten alten deutschen GmbH, so charmant zu sagen, okay, schau mal, in Zukunft, wenn dein Chef sagt, er möchte dich für deine gute Arbeit belohnen, ja, hätte er die Möglichkeit, dich zum Beispiel mit einem Token an der Firma zu beteiligen.
Ganz ja? Genau.
Oder wenn dein Chef sagt, Mensch, das Jahr lief gerade nicht so gut und wir müssen eine Finanzierungsrunde starten, dann gibt's dafür auch einfache, schlanke Möglichkeiten, die dann auch nachvollziehbar auf der Blockchain liegen. Also total spannend, ja. Das heißt, ich könnte jetzt mit meiner Firma zu euch kommen und sagen, hey, finde ich spannend, ich möchte gerne nächste Finanzierungsrunde drehen, ich möchte gerne meine Mitarbeiter beteiligen. Wie geht das? So, da könnt ihr helfen. Und damit seid ihr einzigartig in Deutschland. Kennst du ein vergleichbares Projekt in Europa bisher?
Es gibt so verschiedene Facetten von diesen Sachen. Also es gibt wirklich diesen Hedgey, die machen rein die ganzen Token-Sachen, aber ohne die rechtlichen Sachen dazu. Mhm. Die meisten haben das rechtliche Beiwerk, musst du den eigenen Anwalt suchen. Es gibt auch andere, die machen Genussrechte. Also es gibt hier und da Stücke davon. Bei uns war es wichtig, etwas zu schaffen, was allgemein, aber erstmal trotzdem speziell für die GmbH funktioniert, ohne dass jeder jetzt einen anderen Vertrag macht. Weil das Problem, was wir ja auch haben, ist, alle lieben die Aktie, weil jeder weiß genau, was es ist oder was der Geschäftsanteil ist. Aber wenn ich dir sage, du hast einen Token von einer Firma, dann heißt das, okay, ist der Token jetzt irgendwie einfach nur ein, ich war da bei einer Konferenz und Poap oder irgendwas? Oder ist der Token jetzt, andere haben, die kriegen dafür ein Getränk? Bei dem nächsten ist es, nein, ich krieg Exit-Beteiligung, aber keine Dividenden, nicht sonst, also nur, weil es mal einen Verkauf gibt. Ich habe Stimmrecht, aber sonst nichts. Und jeder hat den Token quasi so anders gestaltet, dass wir so einen riesen Wirrwarr haben. Und unser Ziel war es, eben wieder einfach zu bleiben. Der Token sollte so nah dran wie möglich sein an den Gesellschafter, was jeder versteht, was das bedeutet. Und wir haben es eigentlich geschafft, dass es dasselbe ist, bis auf die Mitbestimmung im Wesentlichen. Ja? Mhm. Und das war so unser Ziel. So hofft, deshalb nennen wir es auch GmbH-Token. Das stimmt, weil ich mich schon abgehoben, wir haben den GmbH-Token gemacht. Oh ja, das soll er werden, oder also ist er meiner Meinung nach schon, dass es Standard wird. Das ist die Art und Weise, wie eine GmbH tokenisiert. Wenn das dann später mal derselben Vertragswert nicht von Tokenized, sondern von jemand anders übernommen wird, so be it. Hauptsache, wir haben einen Standard, der von Leuten verstanden wird. Ich hoffe, dass der Begriff GmbH-Token dann irgendwann mal bei Leuten mit denen klar ist, was es bedeutet. Nämlich A ist wie so eine Aktie, aber von der GmbH. Du hast halt wirtschaftliche Beteiligung ohne Mitbestimmung, aber alles gut. Und kannst tauschen und handeln. Dann wissen Leute genau noch, was das ist. Und das ist mein Ziel, wo ich hin möchte. so einen Standard quasi zu schaffen. Und wie du schon gesagt hast, ganz hands-on mit einem praktischen Beispiel, nicht gleich die Welt erobern, erstmal Stück für Stück.
Ja, okay. Ich glaube, das ist soweit klar geworden. Und ich denke, was man hier nochmal ganz klar sagen muss, viele machen da draußen Projekte und sind damit eventuell, ja, sagen wir mal, auf einer grauen Ebene unterwegs. Und hier habt ihr euch halt echt die Arbeit gemacht. Und das muss man auch mal tatsächlich anerkennen, auch den rechtlichen, regulatorischen Knoten da zu durchschlagen oder sich damit so weit auseinanderzusetzen, dass man da draußen ein Produkt bauen kann, was dann auch nicht mit einer Company-Struktur vielleicht irgendwo auf den Seychellen funktioniert, sondern auch mit einer GmbH aus Mittweida heraus ein Produkt, was letzten Endes ja dazu beitragen kann, dass wir andere Mitarbeiterbeteiligungen, einfache Mitarbeiterbeteiligungen machen können und auch ja letzten Endes auch einfache Firmenfinanzierung. Ja, also das finde ich total spannend. Ich denke, viele, ihr seid auch gerade noch sehr, sehr weit am Anfang, aber habt da auch schon bewiesen, dass die Plattform funktioniert. Ihr habt zum einen die Kollegen von MetaProof Society, die ja auch ihr Web3-Projekt über die letzten Jahre aufgebaut haben, also eine Brauerei letzten Endes über die Community finanziert haben und da auch eure Plattform für genutzt haben, unter anderem. Aber auch euch selbst, ihr habt selbst mit eurer eigenen Plattform 2 Millionen eingesammelt, also insofern ist auch der Proof da, dass das, was ihr dort ja theoretisch aufgebaut habt, auch in der Praxis funktioniert. Also insofern finde ich es einfach klasse, was ihr macht und dass es aus Deutschland herauskommt und dass wir damit vielleicht auch noch mehr Vertrauen schaffen für das Gesamtökosystem. Also von daher, ne, wollte ich einfach auch mal einen angreifbaren Case zeigen, der nicht total abgehoben ist, der vielleicht regulatorisch, rechtlich gar nicht hier bei uns funktioniert, sondern sowas wie euch. So, und ich glaube, das ist immer praktisch am einfachsten, der Community dann beizubringen oder zu zeigen, was denn eigentlich möglich ist und was da draußen schon funktioniert. Ne, ich denke, das ist vielen gar nicht so wirklich klar.
Richtig. Ja, vielen Dank für eine gute Zusammenfassung.
Ja, okay, perfekt. Dann würde ich aber gerne mit dir noch so ein bisschen in die Zukunft schauen. Wo siehst du denn, wo das Thema Tokenisierung hingeht? Wo siehst du die größten Potenziale und was ist so deine kleine eigene Zukunftswette auf das Thema?
Also natürlich glaube ich daran, dass es weiter Fortschritt haben wird. Also in Deutschland ist mit uns, mit den GmbHs, aber vielleicht vom Volumen her das Größte wird die Kryptoaktie werden. Also die digitale Aktie, wo der Token ist die Aktie, wirklich ausgeben kann. Und es geht mit EWPG-Gesetzen, ist es klar geregelt, wie es funktioniert. Das, denke ich, wird das nächste große Ding sein in Deutschland, auch dann Europa letztendlich. Und wir haben auch gehört vom Chef von BlackRock, CEO, der letztens auch so ein Interview gegeben, wo er das nochmal adressiert hat, dass er das auch als Zukunft sieht, dass alle Wertpapiere, alle Assets tokenisiert sind. Also sind inzwischen in den Köpfen angekommen. Es gibt Kryptoverwahrer inzwischen, die es können. Es gibt jetzt Regulatorik, die das klar beschreibt, wie es funktioniert. Die Klarheit ist da. Die großen Banken und andere kommen jetzt auch. Ich gebe den ganzen 2 bis 5 Jahre, bis das Mainstream ist und das normal ist, dass eine Aktie tokenisiert ist. Und wir hoffen dann auch, dass unsere GmbHs, unsere Kunden, wenn sie zur AG wären, da einfach ihre Token wandeln von GmbH-Token zu Kryptoaktie und dass das einfach alles schön digital bleibt.
Mhm. Okay, super. Ich würde an der Stelle mit Blick auf die Zeit sagen, Christoph, es war super, super spannend, mal in einem sehr, sehr schnellen Durchritt, muss man fairerweise sagen, deine Historie mal besser zu verstehen. Ja, du warst da sehr, sehr früh dabei, hast da sehr viel mitentwickelt und hast jetzt selbst nochmal einen ganz eigenen neuen Standard hier in Deutschland gesetzt und vielleicht auch in Europa. Also wir bleiben weiter an eurer Geschichte dran und vielleicht können wir auch nochmal ein Update irgendwann, vielleicht Mitte, Ende des Jahres machen. Wo steht ihr? Was sind neue Projekte und mit wem arbeitet ihr auch so zusammen? Das ist, glaube ich, auch ganz spannend zu hören. Können wir ja vielleicht jetzt schon mal vereinbaren. Und ich würde sagen, in diesem Sinne sage ich für die gesamte Community merci, dass du da warst, dass du uns einen Einblick in das Thema Tokenisierung gegeben hast, dass wir so ein bisschen eingeordnet haben, was gibt's für verschiedene Token, und würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir da einfach in nächster Zeit nochmal sprechen, und bis dahin verbleiben wir erstmal, und ich würde sagen, euch draußen in der Community, wenn ihr Fragen habt, vielleicht das noch abschließend, haut sie gerne rein in die Kommentare, schickt sie uns an info@kryptonerds.com, wenn ihr jetzt sagt, Mensch, der Christoph und das, was sie da machen, total spannend. Ja, ihr findet sie unter tokenize.it. Ja, wer sich das anschauen möchte, ich verlinke das natürlich auch nochmal in den Shownotes. Und wenn ihr da vielleicht auch Fragen an Christoph habt, sagt sehr, sehr gerne Bescheid. Dann können wir bestimmt im Nachgang nochmal was dazu machen. Christoph, ich sag danke. Lass es uns abrappen und wünsche dir und euch damit ganz viel Erfolg.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Super. Merci. Bis dann. Ciao, ciao.